will ich über den Tod sprechen, aber wir haben einen Sieger. Jesus hat gesiegt über die Macht des Todes und den will ich preisen. Und ich denke, wenn wir dann nachher fertig sind, durch das Thema durch ist, wir werden so viel Lob und Dank auf unserem Herzen haben. Danke, Jesus, weil du lebst, lebe ich auch morgen und auch in alle Ewigkeit. So, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, überwinde deine negativen Gefühle. Weißt du, dass du mal himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt bist? Diese Zeit muss vorbei sein. Wir sind konstant, kontinuierlich, beständig. Die Liebe Gottes hält uns, ob es uns gut geht oder schlecht geht, ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir Geld haben oder kein Geld haben, ob wir hungrig sind oder satt sind. Die Liebe Gottes hält uns. Und wir werden gehalten von der Gnade Gottes, preis dem Herrn. Also, überwinde deine negativen Gefühle. Wir haben den ganzen Monat übers Überwinden gehabt. Überwinde deine Minderwertigkeit, überwinde deine Zweifel, überwinde die Sorgen, alles mögliche. Da gibt es noch so viel zu Land einzunehmen. Wir sind Überwinder, Halleluja. Und heute wollen wir den Tod überwinden. Und ich sage euch eines, ich habe mich so viel mit dem Tod beschäftigt, wenn ich daran denke, in manchen Jahren habe ich bis über 200 Berliner beerdigt, zu Grabe getragen, als Redner, als Pastor, also wie auch immer, Heiden, Kommunisten, Christen und Lumpen und Selbstmörder und so weiter. Weißt du, die habe ich zu Grabe getragen und ich habe mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Was ist der Tod eigentlich? Diese Frage musst du dir immer wieder beschäftigen. In Neukölln habe ich mal eine Beerdigung gehabt, die war so schmerzlich, die schmerzlichste Beerdigung wahrscheinlich, wo ich gehalten habe. Da kurze Zeit, also zuerst stirbt die Mutter, da sind kleine Kinder da. Und kurze Zeit später stirbt auch der Vater. Also und ich musste also in der Familie diese Beerdigung halten. Und da kommt ein Junge und fragt da die Tante und sagt, wo ist jetzt mein Papa und wo ist denn meine Mutter? Dann sagt es nach oben, dort über Wolken, dort sind unsere Lieben. Verstehst du, mir hat das Herz wehgetan, zu sehen, die Familie, Vater, Mutter stirbt in kurzer Zeit und dann das kleine Kind sagt, dort oben sind sie. Mutti, guck drunter jetzt. Mutti, guck drunter. Wo sind unsere Lieben? Mit dieser Frage will ich mich auch auseinandersetzen heute. Also der Tod. Ist der Tod normal für uns Christen? Für die Gottlosen ist es egal. 1,80 unter der Erde und ich gucke das Gras von unten wachsen. Aber für uns Gläubige ist der Tod eine Macht, ein Tyrann, ein Herrscher. Jesus hat die Macht dem Tod genommen und ich werde euch sagen, der Tod wird uns mal weglaufen. Wenn du die Bibel aufmerksam studierst und es war kein Tod und die Menschen werden den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Der Tag X wird kommen, wo es keinen Tod mehr geben wird. Also Wort Gottes ist stark und Wort Gottes kräftigt uns. Das wird das Thema sein, überwinde deine Gefühle heute über den Tod. Und dann am Freitag werde ich über die Gnade sprechen. Wie lange reicht die Gnade Gottes aus? Was verkraftet die Gnade Gottes überhaupt? So, nur nebenbei. Am Samstag spreche ich über die Seele. Was nährt die Seele? Was für Kraftfutter braucht die Seele? Für Energiepillen? Oder was braucht die Seele? Wovon lebt die Seele? Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. Wir haben schon Advent, Ankunft des Herrn. Das ist Hoffnung für uns und so weiter. Wie wird man ein Gewinner, werde ich darüber sprechen. Dann möchte ich die Gemeinde ganz herzlich einladen am Donnerstag, den 4. Dezember um 16 Uhr. Wir werden eine Gemeinde-Adventsfeier haben. Was auch immer ist, wir wollen miteinander gute Zeit haben, Kaffee trinken, Kuchen essen, singen, Geschichten hören, Lieder singen. Jeder kann etwas beitragen. Also kreativ sein. Ist also Gemeindetag. Donnerstag, 4. Dezember, 16 Uhr, ganz herzlich eingeladen. Sagt es den anderen weiter und sagt es ihnen, dass sie kommen sollen. Und wir wollen miteinander feiern. Nimm dir die Zeit. Wir haben nicht so viel Zeit und wir wollen diese Zeit auskaufen. Gott möge uns segnen. So, alle anderen Gottesdienste sind dann noch auf dem Zettel, was im Dezember alles ist über die Feiertage. Also du kannst rechtzeitig planen. Der Tod, was ist der Tod? Für mich ist der Tod nicht normal. Passt eigentlich nicht zu unserem Wesen, zu unserer Art. Das ist also mein Statement. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern das Vorletzte. Gottes Wort und Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit ist das Letzte. Der Tod ist nur ein notwendiges Übel. ein notwendiges Übel. Das letzte Übel, das beseitigt wird. Der letzte Feind, der besiegt wird. Und jeder muss mit dem Tod selber den Kampf aufnehmen, individuell, persönlich, wo er ist. Zuerst einmal ein paar allgemeine Sachen über den Tod. Was ist der Tod wirklich? Der Tod gehört zu der normalen Weltordnung. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. So. Und dann kommt es neu auf. Den Tod gab es schon vor dem Sündenfall. Niemand soll den Unsinn glauben, mit dem Sündenfall kam auch der Tod in diese Welt. Den Tod gab es in der ganzen Schöpfung, sonst gäbe es keine Pflanzen, sonst gäbe es kein Leben. Also den Tod gab es schon vor dem Sündenfall. Hat nichts mit dem Sündenfall zu tun, gehört zu der Weltordnung, zum normalen Leben. Zuerst mal, man geht und dann kommt was Neues. Man macht Platz für das Neue. So, eine Bibelstelle vorne an als Einstieg. Bei der Stelle werde ich ein bisschen bleiben. 1. Korinther 15, Vers 55. Auch 54 kannst du schon lesen und 56 nachher. Aber ich nehme diesen Vers. Tod ist verschlungen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod ist verschlungen. Die Hölle ist verschlungen. Der Teufel ist verschlungen. Die Sünde ist verschlungen. Ich könnte weitermachen. In einem Auferstehungslied aus der Reformationszeit, da natürlich 10 Strophen, aber ich werde nicht alle 10 Strophen lesen und singen oder was auch immer. Ich werde nur ein paar Stichworte daraus holen aus diesem Auferstehungslied. O Tod, wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein Sieg, o Hölle? Was kann uns jetzt der Teufel tun, wie grausam er sich auch stelle? Der Teufel kann sich benehmen, wie er will. Der kann dir nicht mehr schaden heute. Und deshalb, du musst keine Angst haben vor Dämonen oder irgendwelchen negativen Geistern. Wie grausam er sich stelle. Gott sei Dank, der uns den Sieg, so herrlich hat er nach diesem Krieg durch Jesus Christus uns gegeben. Wie sträubte sich die alte Schlange, da Christus mit ihm kämpfte. Mit List und Macht sie auf ihn drang. Und dennoch, er sie dämpfte. Und dennoch, ihm in die Ferse stach und er hat der Schlange dann den Kopf zertreten. Das haben die Reformatoren gesungen, von Martin Luther hier. Lebendig, Christus kommt herfür. Der Feind nimmt er gefangen. Schlechtes Deutsch. Martin Luther Deutsch. Aber ich muss dieses Deutsch hier nehmen. So haben die Reformatoren vor 400 Jahren gesungen. Und vorgetragen. Das ist sich so eingeprägt. So wie, genauso wie eine feste Burg ist unser Gott. Der Tod. Hier weiter. Er nimmt den Feind gefangen. Trägt weg den Raub und Prangen. Nichts ist, das ihn den Siegeslauf aufhält. Der starke Held kann niemand halten. Alles liegt jetzt überwunden. Der Tod. Die Herrenrechte, des Herrn Rechte, die behält den Sieg und ist erhöht. Des Herrn Rechte mächtig fällt, was ihm auch entgegensteht. Tod, Teufel, Hölle und alle Feind durch Christi Sieg sind jetzt bezwungen. Sind jetzt kraftlos. Sind entmachtet, sind besiegt. Er war getötet, Jesus Christus, und sie, er lebt ja wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, so stehen auch seine Glieder. Christus lebt, deshalb lebe ich auch. Praise Gott. Und so jemand Christi Worte glaubt, im Tod und Grabe, der nicht bleibt, der lebt, obgleich er stirbt. Was kann uns jetzt der Teufel tun? Wie grausam er sich stelle. Immer wieder. Was kann der Tod und Teufel tun? Er kann wüten, kann ganze Landschaften leer fegen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, Geschwister. Tod ist besiegt, auch wenn Menschen massenweise sterben. Der Tod gehört zum Leben. Und wir müssen alle anfangen, darüber nachzudenken. Die Bibel sagt auch, dass wir klug werden. Fang an, deine Erdentage zu zählen. Ja, wenn du mal über 50 bist, das geht ganz schnell bergab. Verstehst du? Das geht ganz schnell bergab, ab 50. Und die Bibel sagt, fang an, die Erdentage zu zählen. Was bleibt noch übrig? Auf dass du klug wirst, auf dass du Prioritäten setzt. Der Tod ist ein sehr guter Lehrmeister fürs Leben, wenn man das begreift. Eines Tages werde ich auch da unten liegen. Und was dann? Der Körper bleibt hier. Das Irdische bleibt hier. Das Materielle bleibt hier. Das Weizenkorn fällt in die Erde. Das ist normal. Damit neues Getreide produziert wird. Wenn aber es nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Wir gehen von dieser Welt, um Frucht zu tragen. Und für jeden kommt irgendwann der Zeitpunkt, der Augenblick, egal ob Tier oder Mensch, wir müssen von dieser Erde gehen. Egal wie. Und wenn ich so die Bibel lese, als Jesus zum Lazarus kommt und ihn auferweckt, dann sagt er, der Mann schläft nur. Der Tod ist für uns nur Schlafen. Am nächsten Tag, wenn du geschlafen hast, stehst auf und weißt gar nicht, was gestern war, was du heute Nacht geträumt hast. Der Tod ist nur ein Übergang von hier ins Jenseits. Ist nur ein Übergang. Und du musst nicht so dramatisieren und so schrecklich, ach, jetzt ist er gestorben. Nein, wir sollten nicht in Schwarz zur Beerdigung gehen. Eigentlich sollten Christen in Weiß und mit Rosen gekleidet so zur Beerdigung gehen. Ich habe hier in Ruhleben im Krematorium mal eine Beerdigung gemacht von Hippies. Verstehst du, so Gruftis waren das. Aber was die Gruftis gemacht haben, die sind nicht schwarz zur Beerdigung gekommen, mit roten Jacken, und sie haben eine Kapelle aus Leipzig bestellt und die haben da kräftig Musik gemacht, oh Happy Day. Verstehst du, die haben nicht getrauert, und dann habe ich gemerkt, guck mal, die Frommen, die Religiösen, die trauern, aber die Gruftis oder die mit dem Tod sich damit beschäftigt haben und mit dem Tod leben und einfach nur den Tod suchen, die singen oh Happy Day. Und haben dann auf dem Saal beim Rausgehen geklopft und gesagt, dir geht's jetzt besser als uns. Dir geht's jetzt besser als uns. Nur als Beispiel. Ein Übergang. Wenn du den Tod einmal verstanden hast, was ist der Tod eigentlich? Nur der Türöffner. Der Türgriff. Sterben und Tod gehören zum natürlichen, normalen Kreislauf des menschlichen Lebens. Und nicht nur des menschlichen Lebens, sondern der gesamten Schöpfung. In der Natur findest du viele Beispiele für Sterben und Tod. Denk nur an den Maikäfer. Verstehst du? Diese Larve verpuppt sich irgendwo, muss aufpassen, dass es nicht von den Mäusen gefressen wird. Und dann überlebt es und dann lebt es nur eine kurze Zeit. 7, 8 Wochen ist da und dann kommt wie was Neues. So kurzlebig ist das Leben eines Maikäfers. Und unser Leben wird 70, 80 Jahre. Und dann war es Mühe und Arbeit. Eigentlich, jemand hat einmal gesagt, weißt du, wir müssen dich nicht bedauern. Weißt du, du hast ausgekämpft. Du bist am Ziel. Du bist fertig. Wir müssen jetzt alles ausstehen und kämpfen. Und wir müssen jetzt weiter suchen. Du bist jetzt in Frieden. Wir fragen uns, was kommt nach dem Tod? Für die gläubigen Menschen ist der Tod nicht das Ende, nicht das Aus, nicht das Amen, sondern ein Anfang. Hier fangen wir ganz von vorne wieder an in der Ewigkeit bei Gott. Da, wo wir herkommen, dort knüpfen wir wieder an. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt zum Leben und nicht zum Sterben. Der Tod ist die Befreiung vom irdischen Leben. Der Tod ist die Befreiung vom irdischen Leben. Weißt du, du bist befreit. Keine Krankheit mehr, keine Sorge mehr, keine Angst mehr, keine Panik mehr, kein Mangel mehr. Musst auch nicht mehr arbeiten. Du ruhst. Das Materielle erlöscht. Die körperlichen Funktionen hören auf und jetzt fängt etwas ganz Neues an. Und wir sollten als Kinder Gottes uns auf das Neue freuen und nicht Angst haben, der Tod. Der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und du kannst einen Feind nur überwinden, wenn du mutig und kühn bist. Wenn du sagst, wir fressen die Riesen im Namen Gottes. Du verlässt dein Umfeld, als wenn du diese Welt verlässt. Der Tod ist nicht das Schlimmste, die Einstellung zum Tod ist das Schlimmste. Der Tod ist nicht das Schlimmste, die Einstellung. Hiob, Kapitel 30, Vers 22 und folgende Verse. Der Hiob weiß, und das ist schon lange her, alle müssen diesen Weg gehen. Alle. Da wird niemand ausgenommen, ob König oder Papst oder Pastor oder Bruder, Schwester oder reicher, armer, Krüppel oder gesunder Mensch. Alle müssen gehen, diesen Weg. Da wird niemand diesen Weg erspart. Und die Frage ist, was für eine Einstellung hast du zu diesem Jenseits? Der Tod ist ein Gedanke, das die meisten Menschen versuchen immer wegzuschieben, zu verdrängen, weil sie sich nicht vorbereiten wollen auf die Ewigkeit. Genauso wenig, wie sie sich auf das Leben vorbereiten, genauso wenig bereiten sie sich auch auf die Ewigkeit vor. Aber wenn du dich darauf vorbereitest, drüber nachdenkst, ja, eines Tages werde ich auch doch begraben werden, eingeäschert werden. Oder was weiß ich, wie ich da umkomme. In der Mongolei werden die Alten, wenn sie sterben, auf den Berg getragen, damit die Geier sie abnagen. Verstehst du? Es spielt keine Rolle. Die anderen sind in den KZs verbrannt worden. Der Tod, das ist das Sicherste, was wir kennen. Und der Todesengel steht schon für alle bereit, dieser Schnitter. Das Thema Tod gehört heute bei den materialistischen Menschen zu den Tabuthemen, darüber redet man nicht. Wir müssen darüber reden und wir müssen uns Gedanken machen, was wird einmal mit mir sein und wo werde ich einmal die Ewigkeit zubringen? Und wir werden damit ständig konfrontiert. Verkehrstote, Erdbebentote, Kriegstote, Verbrechenopfer. Weißt du, wir werden ständig konfrontiert. Und was ist mit uns? Selbst, weißt du, wo die meisten Leute sterben? Im Bett. Verstehst du? Du denkst, da bist du sicher. Aber die meisten Leute sterben im Bett. Der Mensch ist zu feige, sich mit diesem Gedanken nach dem Tod auseinandersetzen. Aber jeder muss. Die Bibel sagt, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Und dann muss er vor Gott treten. Wir, die wir wiedergeboren sind, wir haben eine andere Sache jetzt. Weißt du, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Christus in uns. Der alte Mensch stirbt, aber der wiedergeborene Mensch, der lebt weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und deshalb waren die ersten Christen so mutig und so kühn. Die haben keinen Bammel gehabt vor dem Tod. Die haben dem Tod ins Auge geschaut. Und die haben gesagt, wir fürchten uns nicht. Johannes 11, Vers 25. Jesus sagt zu der Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du das glaubst, wenn das für dich Realität ist und wenn du das akzeptierst und Jesus Christus annimmst, dann hörst du diese Worte, ich bin für dich die Auferstehung und das Leben. Und er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Selig und heilig, heißt es einmal in der Offenbarung, ist der, der über den der zweite Tod keine Macht hat. Es gibt zwei Tote. Einmal den normalen, körperlichen, natürlichen Tod und dann den ewigen Tod. Und selig ist er, diesen Tod nicht durchmachen muss, den ewigen Tod. Jesus ist das Leben, der Urheber des Lebens. Das Brot des Lebens ist er. Und wer an ihn glaubt, von ihm gegessen hat, der wird ewig leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn du gerade jetzt hier im Gottesdienst sterben würdest, weißt du, das wäre keine Katastrophe. Du wärst sofort bei Jesus. Und wir tragen dich auf dem Friedhof und du weißt, dort liegt nicht mein Körper. Das ist nur das Kleid und mein Gewand, nur das Äußere. Meine Seele, mein Ich, meine Persönlichkeit ist bei Gott. Gläubige muss man nicht beweinen und bedauern und die sind heimgekommen. So wie der verlorene Sohn. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Du bist heimgekommen. Du gehörst zu den Glücklichen. Du hast das Ziel erreicht, den Berg erstiegen. Du bist nicht verloren. Du hast gewonnen. Die Schlacht, du kommst nach Hause aus der Schlacht. Du hast gekämpft. Und der Kampf ist zu Ende für dich. Unsere Lieben, die beim Heiland sind, die sind uns nur vorausgegangen. Alle miteinander. Sie haben die Reise beendet, das Ziel erreicht, so wie die Seeleute. Die sind heimgekommen durch die ganzen Stürme, wo die sich durchgeschlagen haben. Die musst du nicht beweinen. Geschwister, lasst uns nicht bei den Trauern sein. Wir sind traurig, wenn da jetzt eine Lücke entsteht, wenn ein lieber Mensch weggeht. Aber wir wissen, wo sie sind. Sie sind bei Gott. Und wir haben gesungen, weder Tod noch Leben, Fürsten, Mächte und Gewalten, egal was es ist, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn wir sterben, bekommen wir die Unsterblichkeit. Und das ist Gottes Weisheit und Gottes Lösung. Das ewige Leben kann uns nur geschenkt werden. Wir können das ewige Leben nicht erarbeiten, erkämpfen. Weißt du, wir gehen von dieser Welt und wir kriegen Unsterblichkeit. Das Sterbliche muss überkleidet werden. Der Tod ist nur ein Schlusspunkt für dieses Leben. Steht am Ende dieses Weges, unseres irdischen Weges, von der Zeit. Aber jetzt treten wir in die Ewigkeit hinein und es ist ein Übergang in die Ewigkeit. Ein Christ auf dem Gulag Stalins, wo er dort war, 1938, hat aus dem Uralgebiet kurz bevor er als den Märtyrer erlangt hat oder einen Märtyrertod bekommen hat, hat zu Hause geschrieben, an seine Frau hat er ein paar Worte einfach geschickt. Geliebte, wenn du hören wirst, dass ich gestorben bin, glaub dem nicht. Denn die Gläubigen sterben nicht, sie gehen vom Tod zum Leben über. Und das ist ein Glaube, was in der Ostkirche sehr verbreitet ist. Da sitze ich irgendwo in Moskau beim Kaffee trinken und frage ich, Schwester, wo ist dein Mann? sagt er, hier, das Foto. Ja, wo ist er? Er ist bei Jesus. Weißt du, die Russen, oder russisch gläubige Mensch, der sagt nicht, der ist gestorben. Der Mann oder jetzt die Frau, der ist bei Jesus. Also, Frau, glaub nicht, dass ich gestorben bin. Das möchte der Teufel, dass du das glaubst. Der ist bei Jesus. Und dann sitze ich bei der nächsten Familie, zum Kaffee bin ich eingeladen oder was auch immer. Und dann wieder. Damals gab es sehr viele Märtyrer, ganz besonders in den Gulags des Ostens. So, wo ist dein Mann, wo ist deine Frau? Bei Jesus. Und das ist etwas Schönes zu wissen, unsere Lieben sind bei Jesus. Die sind am Ziel, sind daheim. Wenn du an Jesus glaubst, dann stirbst du nicht. Und das kannst du deinen Angehörigen sagen, Leute, wenn ich sterbe, ich werde nicht sterben, sondern ich bin am Leben und ich lebe weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und das machte die Märtyrer damals in der Urgemeinde so kühn. Das hat ihnen geholfen, die Todesfurcht zu überwinden. Die Todesfurcht ist das Schlimmste, was ein Mensch überhaupt hat. Ich muss dir vorstellen, dein Herz wird immer langsamer oder immer schneller, je nachdem. Verstehst du? Herr Doktor, bitte. Verstehst du? Weißt du, du musst nicht die Todesfurcht haben. Wenn du Christus hast, leben wir oder sterben wir. Wir sind des Herrn. Das ist die Botschaft der ersten Christen, der Gläubigen. Wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Und ich kann beides, sagt Paulus. Ich würde natürlich gerne noch hier bleiben und euch dienen, aber ich wäre auch lieber beim Heiland. Tod, das ist nur das Vorletzte, nicht das Letzte. Die Urchristen glaubten nicht an den Tod, sondern sie glaubten an die Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, so wie ich das Lied euch vorgelesen habe von den Reformatoren, was sie gesungen haben. Weil das Haupt auferstanden ist, werden auch die Glieder auferstehen. Die ersten Christen glaubten nicht nur an eine Pauschalauferstehung, so wie wenn mal alle irgendwann auferstehen. Nein, sie glaubten, dass die Gläubigen auferstehen und bei Christus sein werden. Nicht nur zum Gericht. Weißt du, das Gericht ist, was viele Angst machen, das Fegefeuer und was weiß ich noch alles, die Hölle. Nein, der Gläubige wird auferstehen zum ewigen Leben. Ich lebe, weil Jesus lebt, haben die ersten Christen gesagt. Paulus, ich lebe, ich gehöre Jesus. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Sterben ist mein Gewinn. Eigentlich, was suchen wir hier auf diesem Planeten noch? Wollen wir uns noch weiter quälen, weiter uns sorgen, weiter uns ablagen, weiter schwitzen und im Schweiß unseres Angesichts unser Brot essen? Sterben ist mein Gewinn. Wenn du diese Einstellung mal bekommst, dann hast du keine Angst mehr vor dem Tod. Dann haben alle anderen Angst vor dir. Weil Furchtlosigkeit vor dem Tod ist es, wovor die Tyrannen zittern. Der geht aufs Ganze. Der macht eine ganze Sache. Philipper Kapitel 1, Vers 19. Denn ich weiß, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde. Das ist der Überzeugung des Glaubens. Ich weiß, ich werde in keinem Stück in meinem Leben zu Schanden werden, sondern durch mich werde Christus verherrlicht an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Durch mich wird Christus verherrlicht. Und ich habe das eine schon oft erlebt. Manchmal am Grab sind mehr Menschen zum Glauben gekommen als im Leben des Mannes oder der Frau. Plötzlich sind die Leute, ja, guck mal an, wie viele Leute hier stehen und was der alles tatsächlich geleistet hat. Und er hat für mich gebetet. Georg Müller hat jahrzehntelang für zwei Freunde gebetet. Und irgendwie kam es raus, dass er gerade Jahrzehnte für diese Freunde betete. Da haben sie bei der Beerdigung sich die Freunde bekehrt. Weil es offenbar wurde. So, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, Philipper 1. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu bringen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Weiß ich nicht. Denn es setzt mir beides so hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt abzuscheiden. Die Welt ist so dreckig, so schmutzig, so korrupt, so verbrecherisch, so kalt, so herzlos, so lieblos. Ich will abscheiden, aber was ist für mich viel besser oder nötiger? Also manchmal denkt man, ich muss noch einiges tun. So wie dieser Hiskia, der bittet, als er hört, du wirst bestelle dein Haus, dann dreht er sich zur Wand und fängt an zu weinen. Gott, ich muss noch so viel mit der Reformation und Umbau des Tempels und. Ich habe noch so viel zu tun. Ich muss noch die Taten Gottes verkündigen. So wie, wenn wir mit Jesus verbunden sind, ist vollkommen egal, was uns passiert, wie es uns ergeht. Mir ist das ewige Leben eingeimpft. Durch den Glauben an Jesus Christus ist mir das ewige Leben eingeimpft. Du kannst nicht mehr sterben, wenn du wolltest. Du bist geimpft. Du kannst nicht mehr krank werden an dieser Krankheit, weil du die schon gehabt hast. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also, du bist vorher schon geimpft worden mit dem Leben, Christus in uns. Das ist die Schutzimpfung. Du bist mit Gott geimpft. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich. Nein, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Stempel Gottes ist auf dein Leben aufgedrückt. Du bist abgesichert. Jesus hat die Schlüssel der Unterwelt. Nicht nur über den Himmel. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt auf Erden und unter der Erde. Nicht nur im Himmel, auch unter der Erde. Er ist Herr auch über die Unterwelt, die Totenwelt. Er hat die Macht des Todes zerbrochen. Ist im Reich des Todes eingebrochen. Und wenn du so die Bibel liest, ich habe nicht die Zeit dazu. Jesus ist in die Hölle hinabgestiegen und hat die Toten gefangen genommen. Das ist Evangelium. Und zwar knallhartes Evangelium. Das hörst du nicht in den Kirchen. So Land auf, Land ab. Nein, das Grab ist leer. Die Hölle ist leer. Die Auferstehung, das ist ein Werk Gottes gewesen. Und deine Auferstehung ist auch ein Werk Gottes. Du wirst selber nicht aus dem Grab rauskrabbeln. Glaub nicht den Unsinn. Aber er hat Jesus auferweckt und er wird dich und mich und uns auferwecken. Gott hat selbst hat die Dinge in die Hand genommen. Und wir sind so wie Jesus, für den Thron bestimmt, für die Ewigkeit bestimmt. Unser Leben hat eine, seitdem wir diese Impfung haben, seitdem wir vom Brot des Lebens gegessen haben, haben wir eine ewige Bestimmung. Du hast etwas in dir, das dich über Grab und Tod hinausträgt. Und du lebst in seinem Schatten, unter seinem Schirm. Und du kannst dieser Bestimmung nicht mehr entrinnen. So wenig wie du dem Tod entrinnen kannst, so wenig wie du Gott entrinnen kannst, so wenig kannst du deiner Bestimmung entrinnen. Du bist bestimmt für das ewige Leben. Von Gott erwählt. So wie du zum Kämpfen bestimmt bist, so bist du zum Leben bestimmt. Zum Überwinden. Und wir werden den Tod überwinden, ihr Lieben. Bleibt dabei, hört mir ein bisschen zu. Unser Leben ist von Gott bestimmt. Wir sind von Gott gewollt, von Anfang bis zum Schluss. Es gibt keinen Schluss und es gibt auch keinen Anfang. Aber wir reden in unseren Zeitbegriffen. Schwer zu verstehen. Mensch, erkenne, dass du sterblich bist, das ist nur irdisch und menschlich. Und wenn du erkennst, das ist nicht alles, was wir hier haben. Dieses bisschen Geld, dieses bisschen Haus und Hof und Auto und Luxus und Vergnügen und Spaß. Das ist nicht alles. Weißt du, der Tod ist nur ein kleiner Punkt in unserem Leben. Gehört, so wie Gott, gehört zu unserem Leben dazu. Der Übergang. Das ist die Tür. Aber der passt nicht zu uns. Dieser irdische Tod, der menschliche Tod, der sichtbare Tod, ist nicht für uns maßgebend. Für uns ist Gott maßgebend, was er sagt. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also glaub an Jesus Christus und du hast ewiges Leben. Dass der Tod nicht zu uns gehört, sondern ein Widersacher und Feind für uns ist, das betrachten wir ständig in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reagieren. Wir kämpfen, wir machen alles dran, wir setzen alles dran, damit wir wenigstens ein paar Minuten unseres Lebens verlängern können. Verstehst? Wenn der Tod etwas Nützliches wäre, würden wir nicht dagegen ankämpfen und würden uns freuen, aber der Feind muss überwunden werden. Die christliche Antwort auf den Tod ist die Auferstehung. Ist das ewige Leben. Für den Glauben hat der Tod keine abschreckende Wirkung. Der Tod ist nicht der Abgrund, mit dem alles, wo alles aus und vorbei und zu Ende ist. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und zwar welchen Sieg? In dem Sieg Jesu Christi. Der Tod ist für den Gläubigen nur die Brücke über den Tiber, den Fluss, die Spree oder was wir auch nennen möchten. ein Ufer zur, von einer Seite zur Ewigkeit. Lehre uns, o Herr, unsere Tage zu zählen. Lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind, damit wir klug sind, dass wir nur das Wichtigste mitnehmen und dass wir nicht alle Lumpen da mittragen und alles mitschleppen, dass wir nur das Nötigste mitnehmen auf die Reise zur Seligkeit. Zähle deine Tage, wann du hier rauskommst, diese Erde verlässt, wie viele Meilen du noch hast, bis zu Hause. Das Vaterhaus ist schon in Sicht. Der Thron Gottes am kristallenen Meer. Weißt du, das hilft dir, deine Konflikte schneller zu lösen, besser zu lösen, intensiver zu lösen, besser zu leben, wenn du weißt, nur noch 10 Tage und dann ist alles vorbei. Das hilft dir, dass du dich nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigst und wer füttert die Tiere im Stall oder wer gießt die Blumen, wer macht das und jenes. Verstehst du, das ist alles so nichtig, so vergänglich, so irdisch. Wenn du weißt, ich muss bald hier von diesem Planeten, da beginnst du das Wichtigste zu tun. Und was ist das Allerwichtigste? Schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Nicht aus Angst, nein, so intensiv wie möglich. Da plötzlich siehst du die Dinge des Lebens ganz anders. Und im Moment des Todes erkennst du plötzlich die Wahrheit, was die Wahrheit ist. Plötzlich siehst du die Dinge anders. Und du siehst, verstehst den Tod und in Weisheit Kapitel 1, Vers 13, das ist bei den Apokryphen. Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen nur zur Unvergänglichkeit geschaffen und seinem Bild. So wie Gott ewig ist, so ist auch der Mensch. Für immer und für alle Zeit. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Anders wie die Tiere. Du bist im Bild Gottes geschaffen. Aber durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Und ihn erfahren jetzt alle, die ihm angehören. Der Neid des Teufels. Der Teufel ist neidisch auf dich. Und möchte dich zerstören. Und dir den Glauben nehmen. Aber hier sagt Paulus, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist nämlich, wenn du Gott kennst, hast du eine Abneigung gegen den Fürsten der Unterwelt. Der gehört dazu. Weißt du, der Antichrist und der falsche Prophet, die werden leibhaftig in die Hölle gehen. Steht in der Bibel, lies mal die Offenbarung. Aber wir werden leibhaftig in den Himmel gehen, ins Reich Gottes. Und nur die, die das Malzeichen des Tieres nicht an sich haben, dieses antichristliche Zeichen, die gehen in den Himmel. Und nur die, die dem Teufel paktieren und seinen Lügen glauben, die werden mit ihm lebendig, leibhaftig in diese Unterwelt gehen müssen. Der Grund ist, der Teufel ist neidisch auf unsere Natur, weil Gott uns ewiges Leben geschenkt hat und denkt, das muss ich denen wegnehmen. Deshalb bekämpfte dich mit Kräften und versucht mitten da auch im Leben dich zu einzuwickeln und dir die Freude am Leben zu nehmen. Fang an, das Leben zu genießen. Wenn du weißt, ich werde ewig leben, dann genieß den Augenblick. Noch ein paar Gedanken zum Sterben. Keiner stirbt oder kann für den anderen sterben. Jeder muss für sich selber sterben. Ich will dir nicht drohen und dir Angst machen, aber ich will, dass du darüber nachdenkst. Jeder muss den Weg des Todes für sich selbst gehen. Luther hat einmal in einem seiner ersten Predigten, die er in Wittenberg gehalten hat, nachdem er Wartburg verlassen hat, diesen Versteck, dort ging es also um die Frage, wie kann ich im Kampf, in meinem Lebenskampf, den Tod besiegen? Wie kann ich den Tod besiegen? Und Luthers Verhältnis war zum Tod ein kämpferisches Verhältnis. Ich muss dagegen ankämpfen. Finde Gnade bei Gott und dann kämpfst du gegen den Tod ganz radikal an. Und das war seine Frage, wie kann ich im Kampf mit dem Tod die Schlacht bestehen oder den Sieg davontragen? Tod ist eine Macht, versucht dich unterzudrücken, dich traurig zu machen, dich in eine Ecke irgendwo zu schieben. Der Tod muss mit Macht bekämpft werden und zwar mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Zeugnis des Wortes Gottes. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen und da hatte diese Worte, diese Gedanken, was die Christenheit und die Gläubigen Jahrhunderte immer wieder durchgearbeitet haben. Der Tod greift überall nach uns. Aber Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Paulus sagt, der Tod ist nur der Sünde sold. Weißt du, die Strafe für die Sünde, das ist der Tod. Aber Jesus hat die Strafe gesühnt, ihr Lieben. Er hat den Preis bezahlt, der Sünde sold. Und deshalb ist der Tod nicht mehr der Tod für uns, den wir uns als Tod ausmalen. Weißt du, der Tod kann uns nicht mehr bedrohen, weil wir wissen, er hat besiegt Hölle, Tod und Teufel. Er hat uns mit Gott versöhnt, Jesus Christus. Er ist unser Stellvertreter. Ich muss nicht nochmals leiden, nochmals die Rechnung bezahlen. Das hat er alles gemacht. Er hat es alles gesühnt, ein für alle Mal, dem Tod die Macht genommen. Und jetzt kannst du in Frieden vor Gott treten. Der Tod ist der Sünde sold. Ja, das ist es, nach dem Gesetz, wenn du im Alten Testament lebst. Wenn du die Gnade nicht kennst und Jesus nicht kennst, dann ist er so ein heimlicher Herrscher. Ich habe noch die Macht, ich habe das Sagen hier über euch. Paulus sagt, wir leben oder sterben, wir sind im des Herrn. Du hast Unsterblichkeit. Und diese Unsterblichkeit kannst du nicht kaufen, es gibt nicht im Supermarkt, kannst du auch nicht verdienen, das ist ein Geschenk Gottes. Und das musst du nur annehmen und sagen, danke, Herr Jesus. Danke, dass du für mich die Rechnung bezahlt hast. Du bist mein Stellvertreter geworden. Und deshalb, der Tod kann uns nicht mehr bedrohen. Wo bleiben wir, was bleibt und so weiter. Eigentlich, es bleibt nichts in dieser Welt. Und du nimmst nichts mit. Und du bleibst auch nirgendwo. Aber du weißt, in Jesu Hand bin ich gezeichnet. Und mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Du guckst hinab in den Abgrund und du weißt, dort unten fängt mich Gott ab. Ich sehe noch nicht das Ende in diesem Schacht. Aber Gott wartet schon auf mich. Weißt du, für mich ist immer so ein Bild, was ich immer wieder bei Beerdigungen verwende, ab und zu mal, nicht immer, aber ab und zu mal und gelegentlich. Wie das Wasser. So ein Regentropfen fällt vom Himmel und steigt wieder zum Himmel auf. H2O. Verstehst du, das macht verschiedene Verwandlungsphasen durch. Einmal kommt es als Wasser, dann kommt es als Schneeflocke, nächstes Mal kommt es als Dampf, nächstes Mal kommt es als Eis. Verstehst du? Irgendwie, aber es bleibt in der Zusammensetzung immer H2O. Macht verschiedene Phasen durch. Und wir, wenn wir hier sterben, wir machen auch eine Phase durch. Wo sollen wir fliehen, fragt Luther in einem seiner Lieder. Er hat sehr viele Lieder und versucht im Lied seinen Glauben zu festigen. Wo sollen wir denn fliehen? Wo sollen wir bleiben? Zu dir allein, o Herr Jesu Christi. Wo sollen wir bleiben? Allein bei ihm. Jesu Tod ist des Todes Tod. Durch seinen Tod ist der Tod getötet. Für alle Zeit. Für den Glaubenden ist nicht der Tod das Letzte, sondern jetzt die Auferstehung. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Du kannst nicht genug tot sein, um an der Auferstehung teilzunehmen. Also Tod kann sich ja nicht steigen. Toter am todesten oder was auch immer ist. Verstehst? Du kannst gar nicht so tot, genug tot sein. Du wirst auferstehen, egal wenn es dich auch nicht mehr gibt. Wir lesen da in der Bibel so viele Bilder. Da kommen die Teile zusammen. Gott kennt jeden Einzelnen ganz persönlich. Nichts kann zu nichts zerfallen. Offenbarung Kapitel 20, Vers 13. Auch das Meer gab die Toten heraus, auch wenn die Fische dich gefressen haben. Verstehst du, wie viele Menschen sind ertrunken, umgekommen, unterwegs? Denk nur an Titanic, reicht schon Futter für ganze Zeit, für die Fische. Auch das Meer gab die Toten her und der Tod gab seine Toten heraus und die Totenwelt gab ihre Toten heraus. Also, was willst du? Die Gräber werden sich eines Tages öffnen, aber du musst nicht warten, jetzt plötzlich stehst du mit 1000 Leuten zusammen auf einem Friedhof. Nein. Der Herr wird die Seinen rufen und wir werden versammelt mit unseren Lieben. Familien kommen zusammen. Knochen zu Knochen, Gebein zu Gebein, Fleisch zu Fleisch. Seit Jesu Tod muss der Tod alle rausrücken. Ob er will oder es nicht, ob er daran glaubt oder nicht, er muss rausrücken. Jesus hat die ganze Gewalt über das Totenreich und er nahm das Totenreich gefangen und führte raus. Bei der Kreuzigung Jesu sind plötzlich Heilige in Jerusalem gesehen worden. Darum, Für uns ist der Tod kein Tabuthema oder das uns Angst und Panik macht oder uns bedroht. Weißt du, wir glauben an die Auferstehung. Der Tod ist nicht mehr eine Macht, die uns erdrücken könnte. Nochmals zurück zu Paulus, seine Worte, 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Bestimmter kann man nicht mehr hier reden, überzeugter kann man nicht mehr sein. Tod, was willst denn du von mir? Weißt du, diese Worte sind unüberbietbar. Es kann nur einer sagen, der weiß, der Tod hat seine Macht verloren. Paulus sieht den Tod, so wie Gott ihn sieht. Und du sollst anfangen, die Dinge des Lebens so zu sehen, wie Gott sie sieht. Auch den Tod, auch das Sterben. Für mich war es so tröstlich, als meine Mutter starb. Und ich weiß gar nicht, fantasiert habe ich oder was da war. Auf jeden Fall, ich habe einen Traum gehabt. Und dann sehe ich, den Berg runter kommt meine Mutter und die Oma vorne an. Die war ein bisschen klein und puckelig vorne an und meine Mutter. Und dann sage ich, Mutter, was willst du hier? Wir haben nur 3 Zimmer, du kannst bei uns nicht wohnen. Dann sagt er, mach dir keine Sorgen. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Und das hat mich getröstet zu wissen, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört einfach zusammen. Auch jetzt, auch heute. Deine Lieben gehören zu dir, auch wenn die schon 1000 Jahre tot sind. Auch wenn du sie gar nicht kennst. Und da habe ich gesehen, ein ganzer Schweif, was da hinten anhing, bei meiner Mutter und bei meiner Oma. Und Generationen werden kommen, weil Jesus sie aus dem Grab geholt hat. So sieht den Tod, wie Gott sie sieht. Ja, der Tod ist nicht das Letzte. Was sagt Jesus zum Schächer am Kreuz? Verstehst du? Links und rechts diese Schächer und Jesus mittendrin. Und zu einem sagt er, du wirst mit mir nicht morgen, nächstes Jahr oder in 1000 Jahren oder wenn ich wiederkomme. Nein, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Das ist mehr als nur an eine allgemeine Auferstehung zu glauben. Seit Jesus wissen wir, wo unsere Toten hinkommen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Da, wo Jesus die Regie führt. Wo Jesus das Sagen hat. Gewiss, sie werden nicht alle mit Christus regieren. Aber sie werden nicht mehr Kandidaten des Todes sein. Sondern sie werden Ruhe haben. Wir sehen in der Offenbarung da eine Schar, die mit Christus regiert, auf den Wolken des Himmels sitzt und auf Thronen sitzt und. Und dann sehen wir welche, die nur so Palmblätter in der Hand haben und zuwinken. Und für die heißt es, ja, Johannes ist entsetzt und fragt, wo kommen diese her? Die haben sich nicht bekehrt, sind nicht getauft, waren nicht in der Gemeinde, sind keine Christen. Aber wo kommen die, diese vielen? Die kommen aus der großen, und ich meine, Trübsal haben wir alle, aber aus der großen Trübsal. Und sie haben ihr Leben dran gegeben und sie haben Jesus vertraut und sie haben Frieden und winken und sie haben keine Kronen. Die wahren Gläubigen haben Kronen, sind gekrönte Häupter. Die Jesus Christus gedient haben, sie ihr Leben eingesetzt haben für Jesus, die haben Kronen. Aber die anderen haben Frieden. Keine Hitze wird sie treffen, sie werden keinen Hunger haben und. Sie werden ein schönes Leben haben. In diese messianische Zeit, wenn Jesus kommt. Unsere Ewigkeit hängt sehr viel ab von unserer Beziehung zu Jesus. Verstehst du, ob wir auf dem Thron sitzen oder in der Prärie irgendwo sind und mit der Palme winken. Guck mal, Jesus hat so viele Menschen geheilt. So viele Tausende haben sein Brot gegessen. So viele haben da von dem Wein getrunken, was er aus Wasser machte. Weißt du, aber wie viele blieben bis zum Schluss bei ihm? Nicht viele. So, und Jesus sagt noch an einer Stelle im Johannesevangelium 10, Vers 16, ich habe noch andere Schafe. Die kennst du noch gar nicht, die Schäfchen. Ich habe noch andere Schafe. In Johannes 10, Vers 16, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Sie sind keine Juden. Auch keine Heiden. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich hier führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein und ich werde ein Hirte werden von ihnen. Ich habe noch andere Schafe. Und Jesus hat die Leute aus dem Totenreich geholt. da gehört Noah, da gehören all die, die vor der Auferstehung gelebt haben, da gehört ein Henoch, und ich bin überzeugt, da gehört ein Adam und eine Eva auch. So, du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, wer alles plötzlich im Reich Gottes ist. Halleluja. Wir haben noch andere Schafe. Und ich werde ihr Hirte sein. Und die Bibel sagt, die Menschen, die je gelebt haben, die werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und sie werden hervorgehen. Weißt du, sie werden hervorgehen. Es gibt noch Menschen, von denen du gar nicht weißt, dass sie in den Himmel kommen. So die Stillen im Lande. Die Stillen im Lande, so heimliche Gläubige. Die sind in keiner Gemeinde. Die hören vielleicht nur Internetpredigten oder hören nicht einmal das, so die Stillen. Wir haben in der Bibel zwei stille Christen, die waren nicht bei den Jüngern. Ein Nikodemus und ein Josef von Arimathea. Aber als es darauf ankam, Jesus vom Kreuz zu holen, waren die Ersten. Als die anderen sich verkrochen haben und sich versteckt haben aus Furcht vor Juden, waren die, die Jesus vom Kreuz holten. Gott benutzt auch diese. Und Josef von Arimathea stellt sein schönes Grab, das er für sich gemacht hat, Jesus zur Verfügung. Die Stillen im Lande. Und es gibt noch so viel Stille im Lande. Ich werde nie vergessen, ich habe hier mal eine Beerdigung gemacht. Da ruft jemand an und er sagt, ich möchte einen Pastor haben. Dann habe ich gedacht, seid ihr keine Christen? Doch. Aber ich möchte einen Pastor haben. Seid ihr in keine Gemeinde? Nein, wir sind von den Gemeinden enttäuscht. Und dann mache ich einen Hausbesuch hier in der Krumme Straße. Das weiß ich noch wie heute. Besucht die Leute. Dann zeigt mir die Frau die Bibel, was die gelesen haben. Ein Pfingstjubel, das waren Pfingstler mal. Aber die waren enttäuscht von Pfingstlern und den ganzen Gemeinden und den ganzen Christen. Und die haben nur noch, die beide haben nur Gott gesucht. Und sie wollten also eine christliche Beerdigung haben. Und da soll ein Gebet gesprochen werden. Bei der Beerdigung. Weißt du, die Stillen im Lande, das müssen nicht so super fromme sein. Halleluja! Nein! Die Schweigsamen, die sind manchmal Gott näher als die anderen, die so lautstark sind. In aller Liebe. Gottes Liebe zu uns Menschen hört nicht mit dem Tod auf. Gott will, dass allen Menschen geholfen und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott spricht zu jedem Menschen zwei, dreimal ganz besonders. Keiner kann sagen, zu mir hat er nicht gesprochen. Jeden Menschen. Da klopft er auf die Schulter und sagt, du, Operation ist angesagt. Verstehst du, wenn eine Operation angesagt ist, dann bekommst du Bammel. Und dann setzt du dich damit auseinander. Psalm 116. Weißt du, Gott liebt alle Menschen, ganz besonders natürlich die Gläubigen, die Heiligen. Psalm 116, Vers 15. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Dein Tod als Kind Gottes, oh, das ist eine Zentnerlast. Wiegt schwer vor dem Herrn. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Dafür ist ihm ihr Leben viel zu wertvoll. Eine andere Übersetzung sagt die gleiche Bibelstelle, der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, denn in seinen Augen ist ihr Leben so wertvoll. Dein Leben als Kind Gottes, auch wenn du ein Schwächling bist, auch wenn du ängstlich bist, auch wenn du nicht perfekt bist, dein Tod ist wertvoll. Eine andere, glaube ich, Elberfelder Übersetzung sagt, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod der Frommen. Der alttestamentliche Mensch, der war nur religiös. Weißt du, der kann das nicht verstehen, wenn ich das sowas hier sage, was ich im Neuen Testament verkündigen darf und kann. So ein alter Daniel, Kapitel 12 in seinem Buch, dieser Daniel, der bringt zwar die Auferstehung, aber der bringt nicht richtig die Auferstehung. Der sieht etwas, weil Jesus noch nicht gekommen war, weil Jesus noch nicht gelitten hat, weil Jesus noch nicht gesiegt hat. Deshalb rede er so fade. Wir werden alle auferstehen. Alle müssen auferstehen und werden auch auferstehen. Vor Jesus konnte niemand das erklären, was du jetzt heute Morgen hörst. Weißt du, das war alles nur Philosophie, war Glaube ohne Hoffnung. Aber wir haben jetzt eine Hoffnung, ein ewiges Zuhause. Erst durch Jesus verliert der Tod seine Macht. Seine Allmacht, seine Schrecken. Tod, wo ist dein Stachel? Im Neuen Testament predigen die Apostel vor der Auferstehung. Die predigen nicht vom Sterben. Ich habe in der Bibel, und das, wenn du so viele Beerdigungspredigten halten musst, weißt du, ich habe keine einzige Beerdigungspredigt in der Bibel gefunden. Nicht einmal vom Kreuz, als Jesus vom Kreuz abgenommen wurde. Aber ich höre Predigten von der Auferstehung. Die ersten Christen, die wussten nur, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. der ist wahrhaftig auferstanden. Und wir sind zum ewigen Leben berufen. Aber Beerdigungspredigerin. Ich hätte gerne so eine Beerdigungspredigt. Da muss ich da im Hiob wühlen. Der, ja, in seine, diese ganzen Philosophen, in den diese 37 Kapitel im Hiobsbuch, da wird von dem und jenem erzählt, der Mensch ist nur Staub. Oder dieser abgefallene Salomo in seine Prediger, sein Buch Prediger, alles ist nur Haschen nach Wind, alles vergeht, alles dauert nur eine kurze Zeit. Aber wir haben eine Antwort vom Wort Gottes. Lass dich vom Teufel nicht betrügen und dir was vormachen. Dein Leben ist nicht Haschen nach Wind. Dein Leben darfst du auf die Ewigkeit ausrichten. Und die ersten Christen haben ein Bekenntnis zu Jesus gehabt. Und das reicht aus. Alle, die an mich glauben, werden leben, obgleich sie sterben würden. Martha, glaubst du das? Verstehst du? Ja, Herr, ich glaube, ja, an jedem Tag. Nein, der Herr sagt, jetzt, nicht erst in 1000 Jahren bei der Auferstehung, heute noch wirst du leben. Gott hat dir die Seele gegeben, Jesus hat deine Seele erlöst und der Heilige Geist erfüllt deine Seele. So bist du perfekt. Ja, ich glaub's. Herr, hilf meinem Unglauben. Verstehst du? So können wir vielleicht sagen. Deine Seele ist mehr als nur das bisschen Leben. Deine Seele ist bestimmt und vorbereitet von Gott und entwickelt von Gott zur Unsterblichkeit. Und lass dir was anderes nicht einreden. Ich lebe, weil Jesus lebt. Und was Gott gibt, was Gott einmal tut und schafft, das ist immer ewig und bleibend. Ob du das glaubst oder nicht. Jesus sagt hier, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele töten kann. Du musst keine Angst haben, wenn sie den Körper dir nehmen. Weißt du, viele machen so Theater, wenn jetzt die islamische Staaten die Leute köpfen. Es ist schrecklich, was passiert. Das heißt nicht gut. Aber als Christ, du musst keine Angst haben, wenn du plötzlich am Kopf kürzer bist, aber du bist bei Gott. Unsere Lieben sind bei Gott. Die müssen nicht mehr fliehen. Die brauchen kein Asylantenheim mehr. Die brauchen keine Hilfe mehr. Verstehst du? Die sind schon von Gott empfangen. Und die anderen müssen sich noch abkämpfen und müssen sich über so viel Elend über sich ergehen lassen. Jesus bekennt sich ganz entschieden zur Unsterblichkeit. Das Wort Gottes, 1. Timotheus 6, Vers 16, bekennt sich dazu, die Seele, die von Gott kommt, besitzt allein Unsterblichkeit, weil Gott Unsterblichkeit besitzt. Und deine Seele ist ein Hauch Gottes gewesen. Gott gab uns Unsterblichkeit und er liebt uns, so wie wir sind. Jemand, der an mich glaubt, wird leben, obgleich er sterben würde. Weißt du, von Gott aus bist du in dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst, der ewig Seiende. Du bist dein Eigentum. Dieser mein Sohn war tot, war ein Lump, war bei einem Schweinebauer, hat fremden Herren gedient. Aber jetzt ist er wieder lebendig. So schnell geht es. Was Gott gehört, ist unsterblich. Die Engel sind unsterblich. Auch der Teufel ist unsterblich. Deshalb muss der Teufel davongejagt werden. Und er floh und es wurde ihm keine Stadt gefunden und kein Platz gefunden. Er flieht und er wurde in den Abgrund geworfen. Deshalb muss Jesus kommen, um ihn zu vertreiben, weil er Unsterblichkeit besitzt. Alles, was Gott gemacht hat, besitzt Unsterblichkeit. Und deine Seele ebenfalls. Ist von Gott abgeleitet, weil Jesus lebt. Lebst du heute, weil Gott lebt, weil Gott das Sagen hat, weil Gott das letzte Wort hat. Das Sterbliche muss überkleidet werden mit Unsterblichkeit. Das ist das Neue Testament. Das Vergängliche wird Unvergänglichkeit. Dein Leib ist ein Teil der Schöpfung, wird vergehen, aber du kriegst einen neuen Körper. Ich möchte mal sehen, wie mein Körper aussieht. Irgendwo im Traum habe ich mal ein Bild von mir gesehen. Also da stark und war viel größer und schlanker und schöner. Verstehst du? Ich habe mich gefreut und strahlender. Aber das war nur kurz ein Augenblick. Das ist das Original, das bei Gott ist. Es ist bleibend. Die Seele sieht's nicht. Aber Gott hat dir eine Seele gegeben. Und zu der Seele gehört der Geist. Und zu deinem Geist gehört auch der Körper. Damit du als Person ewig existieren kannst. Du kannst nicht nur geistlich sein und Geistlein sein. Oder Seelchen sein. Nein. Du brauchst einen Körper zu deiner Existenz. Und Gott wird uns einen verklärten, verherrlichten Leib geben. Deine Seele wird bei der Auferstehung verherrlicht. Und du wirst diesen verdammten, lästigen, schwerfälligen Körper hier lassen. Freu dich doch darauf. Es wird gesät ein sterblicher Leib und es wird auferstehen ein unsterblicher. So redet die Bibel. Du bist auf die Ganzheit angelegt, auf die Ewigkeit angelegt. Deine Person, dein Charakter, dein Temperament. Mit deiner Geburt bekommst du die Existenz ohne Ende. Ob deine Eltern dich gewollt haben oder nicht gewollt haben, Gott hat dich gewollt. Und du hast eine Existenz bekommen ohne Ende, ohne Wenn und Aber. Und bei der Wiedergeburt bekommst du das ewige Leben obendrauf. Und jetzt, über dich hat dann der Tod keine Macht. Und jeder Gläubige, der hier über diese Erde geht, ist eine wandelnde Ewigkeit. Verstehst du es nicht? Ein normaler Mensch. Du bist eine wandelnde Ewigkeit. Man kann dich äußerlich zerstören, aber das, was du wirklich bist, kann man dir nicht nehmen. Habe ich ja gelesen. Man kann dir alles nehmen, aber deine Seele, taste mir sie ja nicht an, sagt der Herr. Nur du selbst kannst deine Seele durch Leichtsinn, Oberflächlichkeit oder Gleichgültigkeit zerstören und denken, ich muss die ganze Welt gewinnen, muss für die ganze Welt da sein, muss für alle Menschen da sein. Nein, du musst nur für dich selber da sein. Es ist hart, was ich sage, aber es ist so. Und wenn du für dich selbst bist, dann bist du auch für die anderen da. Aber weil die meisten nicht für sich selbst da sind, deshalb sind sie für niemanden da, nicht mal für Gott. So, wirf dein Vertrauen nicht weg, war das Thema, glaube ich, gestern oder vorgestern. Wir kämpfen gegen den Tod, wir sind entschieden. Und von der Bibel wissen wir, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. Dort wird keine Qual sie mehr berühren, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Egal, ob sie jetzt nur mit Palmen in der Hand sind oder ob sie auf dem Thron sitzen und mit Christus regieren. Die Menschen haben nie aufgehört, ein Mittel gegen den Tod zu suchen, durch das Jungbrunnen. Nein. Du kannst auf dieser Welt nichts finden, das dich ewig leben lässt, nur in Jesus Christus. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Wo ist deine Macht? Von Gott sind wir zum ewigen Leben erwählt, nach Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt. Hat es noch gar nichts gegeben, aber Gott hat das gewollt so. Du bist verordnet zum Leben. Verdammt zum Leben. Tut mir leid, aber so ist es. Der Gläubige muss man nicht beweinen, den Gläubigen muss man nicht beweinen, sondern man darf sich freuen und sagen, ich darf leben und ich darf sterben. Ich kann beides. Mir liegt beides sehr nahe. Aber unsere Heimat, meine Heimat ist dort in der Höhe. Nicht der Tod bestimmt mich, das Leben, die Auferstehung bestimmt mein Leben. Gottes Plan, Gottes Wille. Und dein Wille geschehe auf Erden und im Himmel. Beides miteinander. Das ist Gottes Bestimmung. Wir sind Sterbende, 2. Korinther 6, Vers 9, und siehe, wir leben. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Von Gott aus lebst du weiter, auch wenn du gestorben bist. In seinem Archiv, in seinem Computer lebst du weiter. Deine Gene ist gespeichert. Dein DNA ist gespeichert. Da drückt er auf den Knopf und plötzlich steht er mal, tut es, wie er lebt und lebt. Verstehst du? Plötzlich bist du da. Nur ein Knopfdruck bei Gott. Und nicht mal das kommt her, ihr Menschenkinder. So, jeder muss ewig leben, dazu ist er bestimmt, nichts zerfällt zu nichts, nichts vergeht. Psalm 90, Vers 3, du lässt die Menschenkinder zurückkehren zum Staub und sprichst, kommt her, ihr Menschenkinder, wieder. Ein Wort, kommt her, und schon stehen Generationen. Was glaubst du, wie wir im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Diese ganzen Millionen, die in den Schützengräben starben, die werden plötzlich alle aufstehen. Und die, die in den Tod getrieben haben, die werden zur Rechenschaft gezogen. Ihr, Napoleon, Hitler und wie sie alle heißen, was habt ihr damit gemacht? Ihr Freimaurer, ihr Lügenbeutel, wie habt ihr die Leute betrogen, hinters Licht geführt? Bei Gott geht nichts verloren. Vor Gott hörst du nicht auf zu existieren? Du lässt du diesen Körper, diese Erde. Deshalb weißt du, wir sind aus Erde und wir werden Erde. Aber wir bekommen einen Leib, nicht aus den Grundstoffen dieser Erde. Der Gott des Friedens, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. richtig durchkochen. Ganz und gar. Vollkommen, vollständig. Und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib. Unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Dein Leib wird bewahrt von Gott, wo auch immer. Christus sorgt dafür, dass du bewahrt bleibst, dass du nicht verloren gehst, dass du weiter existierst, wo auch immer. Weißt du, das Universum ist so groß, da ist viel Platz für dich, wo Gott dich unterbringen kann und dich bewahren kann. Du musst nicht dich auf diese Erde fixieren. Und Gott fixiert sich nicht auf diese Erde. Mein Gott ist viel größer. Alle Himmel können dich nicht fassen. Gott hat in dein Leben die Ewigkeit hineingeschrieben, in jedem Menschen. Ob er Christ ist oder nicht Christ ist. Gläubig oder ungläubig ist. In jedem Menschen ist ein Stück Ewigkeit hineingeschrieben. Ein Monogramm Gottes. Du wurdest nicht gefragt, ob du geboren werden willst. Und du wirst auch nicht gefragt, ob du ewig leben willst. Du lebst ewig, weil Gott es bestimmt hat, so in seiner Art und Weise. Ewigkeit ist ein Fakt. Und wir werden alle irgendwann in die Ewigkeit eintreten. Vielleicht sind wir die Generation, die nicht sterben wird. Vielleicht. Wer weiß es. Dass wir entrückt werden. Aber das ist genauso eine Prozedur, entrückt zu werden. Ich lasse alles hier. Ich nehme nichts mit. Und wir werden ihm entgegengerückt in den Wolken. Nur der konsumierende, materialistische Mensch, der hängt an dieser Erde. Löse dich. Deshalb, eines der wichtigsten Punkte im geistlichen Leben ist, lass los. Lass los an das, was du dich gebunden hast. Was du sagst, ich muss es um jeden Preis haben, wenn ich das nicht habe, sterbe ich. Unsinn. Richte deinen Blick nach drüben. Was wirst du drüben alles brauchen? Dort wirst du kein Euro brauchen. Und dort wirst du keine Visakarte brauchen. Und dort wirst du keinen Führerschein brauchen. Und dort wirst du deine Ausweise nicht benötigen. Glaub mir das. Da wirst du gar nicht gefragt. Da wird auch nicht dein Taufschein gefragt, dein Konfirmationsschein gefragt oder dein Beerdigungsschein gefragt, dein Eheschein gefragt. Da wird nichts mehr gefragt. Dein Trauschein. Verstehst? Da wirst du plötzlich vor Gott stehen. Und die ganzen Scheine sind futsch. Die zählen nichts mehr. Da wird nur gefragt, was ist aus deiner Seele geworden? In jedem Menschen steckt etwas Göttliches. Auch wenn er gefallen ist, wenn er versagt hat, wenn er Gott abgelehnt hat, ein Atheist ist, spielt keine Rolle. Das, was Gott hineingepflanzt hat, kann er nicht verleugnen. Weißt du, du kannst Gott nicht weglaufen, egal wo du hinrennen würdest. Du bist überall da, sagt der Psalmist. Wenn ich zum äußersten Ende der Welt fahre, du bist da. Wenn du zum Mond fliegst, bist da. Selbst wenn du dich in eine Kapsel setzt und zu irgendeinem Kometen da im Weltraum fliegst und dich da niederlässt, Gott ist da. Du kannst Gott nicht weglaufen. Gott ist da, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Weißt du, Gott in Apostelgeschichte 17, Vers 27, keinem ist er fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir in ihm. Weißt du, du kannst Gott nicht weglaufen. Sammel nicht so viel. Psalm 139, Vers 7 bis 12, liest diese Verse. Ich kann Gott nicht entrinnen. Auch wenn du dich verbrennen lässt, wie die Freimaurer. Da komme ich nicht in das Fegefeuer. Vergiss es. Du kannst Gott nicht entfliehen. Und schon jetzt spielt sich ein großer Teil deines Lebens in dem unsichtbaren Bereich. Und wie viel mehr, wenn du in die Ewigkeit gehst, da spielt sich alles in dem unsichtbaren Bereich. Deine Gedanken, deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume, deine Illusionen. Da erlebst du eine ganz andere Wirklichkeit. Weißt du, plötzlich spürst du, Gott ist da. Gott hat mich lieb. Und der Einzige, der mir jetzt helfen könnte, ist der liebe Gott. Diesen Gedanken haben die Menschen in sich. Weißt du, bevor die Menschen Burgen, Kathedralen gebaut haben, Kirchen gebaut haben, Tempel gebaut haben oder was sie sonst noch gebaut haben, Festungen, große Städte, Türme gebaut haben, haben sie Altäre gebaut. Sie haben gebetet. Weil der Mensch von Anfang an wusste, es muss jemanden geben. Wo ist er? Für mich ist der Tod nur die Umkleidekabine für die Ewigkeit. Da lege ich diese Klamotten ab und ziehe mir was anderes an. Wer glaubt, mit dem Tod ist alles zu Ende, der ist ein Narr. Einiges ist mit dem Tod zu Ende. Der Krebs, die Schmerzen, die Macht dieser Welt, all das ist zu Ende. Aber wir haben eine bleibende Hoffnung in uns, was wir weitermachen. Nach dem Tod werde ich meine Lieben wiedersehen, werde ich ein anderes Leben führen, werde ich nicht mehr kämpfen, ich werde keinen Glauben mehr brauchen, keine Hoffnung mehr brauchen, ich werde keine Geistesgaben mehr brauchen, ich werde auch keine Geistesfrucht mehr suchen. Weißt du, ich werde in Christus sein und in Christus aufgehen. Nach dem Tod. Ich werde endlich mal Frieden haben. Ewigen Frieden. Ich werde Christus sehen, das Geheimnis des Lebens verstehen, was das Geheimnis ist. Der Tod ist nur ein Übergang, ein Tor zum Himmel. Offenbarung 21, so die letzten Verse der Bibel. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer wird mehr sein, keine Klage wird mehr sein, keine Mühsal wird mehr sein. Und jetzt könnte es weiter dichten. Da wird nichts mehr sein. Das, was gerade ist, mit dem du so dich rumschlagen musst, den Apparaten, wo du, an denen du angeschlossen bist, die dich am Leben halten sollen, da wird nichts mehr geben von diesem Zeugs. Denn was früher war, ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 1 bis 4. Da steckt noch viel mehr drin. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Du wirst nicht mehr wissen, was Weinen ist. Was Traurigkeit ist. Das wird nicht mehr geben. Mit unserem Tod vergeht für uns der Tod. Der Schrecken, die Angst. Und die Zustände des Todes sind nur Übergänge. So wie ein Weizenkorn fällt in der Erde und plötzlich nach dem Gesetz Gottes, nach diesem ewigen Ehrengesetz Gottes, plötzlich geht so ein Halm auf, plötzlich kommt eine Ehre und es verzehnfacht sich alles. Aus diesem einen Körnchen werden 10 Körner oder noch mehr manchmal, je nachdem, was für einen Dünger du verwendest. Und das in einem einzigen Augenblick, in der Offenbarung. Wir sehen, der Tod ist etwas Leibliches, etwas Greifbares, etwas anderes. Und diese Generation, sagt Jesus, wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Diese Generation, die Ewigkeit klopft bei uns an. Weißt du, du brauchst nicht so viel Hinweise. Der Mensch spürt, ich bin für mehr geschaffen als nur für das Sichtbare, für den Augenblick. Ich lebe nicht für den Augenblick, sondern ich habe eine Zukunft. So wie ich eine Vergangenheit habe, eine Gegenwart habe, so habe ich auch eine Zukunft. Und ich ermutige dich. Weißt du, wenn du einmal Christus begriffen hast, dann brauchst du keine großen Kommentare mehr, keine großen gewaltigen Auslegungen. Du verstehst plötzlich das Geheimnis des Lebens. Die Erlösten werden lebendig in den Himmel gehen. Und sie werden lebendig bei Christus sein. Egal wer das ist. Offenbarung 9, Vers 6. Die Menschen werden in der Endzeit den Tod suchen und nicht finden. Der Tod wird eines Tages für immer abgeschafft. Kannst du dir das vorstellen? Jetzt schon haben wir so viele Hundertjährige. Und jetzt reden wir über Sterbehilfe. Die Menschen wollen so schnell wie möglich das Leid alles hinter sich lassen. Weißt du, aber der Tod wird den Menschen weglaufen. Du wirst suchen, wo ist der Tod? Tod, wo bist du geblieben? Sie werden sterben wollen und nicht mehr können. Sie werden in die Berge fliehen und werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns. Der Tod wird nicht mehr sicher auf dieser Welt sein, wenn Jesus kommt und seine Macht und sein Reich aufrichtet. Der Tod wird nicht mehr sein, Offenbarung 21, Vers 4. Und in Matthäus 16, Vers 28. Und ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleben, bis dass sie des Menschensohn in königlicher Macht kommen sehen. Das bezieht sich auf die letzte Generation. Und diese Generation könntest du und ich sein, könnten wir diejenigen sein, weil alles spitzt sich zu auf die Wiederkunft Jesu. Alles arbeitet konzentriert drauf, diese Generation erlebt die Dinge. Wir sind die Generation, vielleicht stehen wir kurz vor dem dritten Weltkrieg. Und wir haben noch nicht gescheckt. Wir sitzen auf dem Vulkan. Weißt du, wir sind in aufregenden Tagen, wir leben in kritischen Tagen. Und vielleicht sind wir die Generation, wo Jesus kommt. Und das passiert ganz schnell. Ich weiß, wann die Entrückung stattfindet. Beim Ton der letzten Posaune. So steht es in der Bibel. Beim Ton der letzten Posaune werden wir entrückt in einem einzigen Augenzwinkern. Kein Mensch weiß, wann der Ton der letzten Posaune ist. Vielleicht doch. Lies mal die Posaunengerichte in der Bibel, wo die letzte Posaune beginnt. Und was das die Zeichen der letzten Posaune sind. Du wirst schockiert sein. Und vielleicht bin ich mittendrin und ich merke, hab's noch nicht gemerkt. Beim Ton der letzten Posaune. Wir stehen vor den Toren der Ewigkeit. Weißt du, wir haben es nicht in der Hand. Alte Leute müssen sterben, junge Leute können sterben. Das ist nun mal das eine. Und wir werden auch entrückt. Unerwartet plötzlich. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu Christi wird es geben bis zum Schluss. Bis Jesus kommt und die Seinen holt. Ganz schnell noch unser alter Moses. 5. Mose, Kapitel 34, ab Vers 7. Moses starb nicht an Altersschwäche. Er starb an Unglauben. Moses starb nicht an Altersschwäche. Er starb an Unglauben. Moses, 5. Mose 34, er war nicht schwach, er war nicht gebrechlich, seine Augen waren nicht trübe, seine Frische, die war da. Der hat von dem Berg, als er Israel überschaute, bis nach Dan, also bis hoch im Norden zum Berg Hermon gesehen. Der hatte gute Augen, der hat nicht Kontaktlinsen gebraucht, nicht Brille gebraucht und gar nichts, kein Hörapparat. Er war noch fit, aber sein Tod hatte eine andere Ursache. Er fand sein Grab an einem verkehrten Ort. Eigentlich hätte er das Volk Israel rausführen aus Ägypten und reinführen ins gelobte Land. Das war seine Vision, seine Sendung, seine Bestimmung. Moses starb mit unvollendeter Arbeit. Er hat das Volk nicht ins gelobte Land reinführen können und dürfen. Er hat das Land überschaut. 4. Mose 20, Vers 12. Der Herr redete zu Moses, und weil ihr nicht auf mich vertraut habt, so dass ihr mich vor den Augen der Israeliten verherrlicht hättet. Also, du weißt ja die Geschichte. Statt zum Felsen zu reden, hat er den Felsen geschlagen. Weil er es so aus Gewohnheit gemacht hat. Das letzte Mal hat es auch funktioniert. Warum soll diesmal nicht funktionieren? Geschwister, wir müssen aufpassen vor Gewohnheit. Vor Routine. Immer das Gleiche. Weißt du, Gott ist individuell. Gott handelt individuell. Hier, du hättest mich verherrlichen sollen. Darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich bestimmt habe für sie. Sie haben den ersten Grundsatz des Glaubens verlassen. Moses hat nicht auf Gott gehört. Hätte er auf Gott gehört, er wäre ins gelobte Land reingekommen, dann hätte man den Josua gar nicht gebraucht. Aber jetzt haben sie ihr ganzes Leben da in der Wüste verplempert. Traurig. Weißt du, sie zogen von der Wüste Sinn zu der Wüste Zinn. Also das ist interessant, also Wortspiel, aber von der Wüste Sinn zur Wüste Zinn. So sind sie rumgewandert, von Ort zu Ort. Sie kannten bald jeden Sandkorn und jeden Kaktus dort in der Wüste. Zwischen Kades Barnea und Kanaan floss nur der Jordan. Die hätten in 3 Tagen im gelobten Land sein können. Aber ich glaube, wie die Martha, bei der Auferstehung der Toten. Du siehst, wir haben Glauben, wir sind religiös, aber in weiter Ferne, nicht jetzt. Und Jesus sagt, wenn du glauben würdest, würdest jetzt die Wunder Gottes sehen. Und da ist ein Problem. Sie haben das Land Edom umzogen, anstatt durch das Land zu gehen. 5. Mose 2. Sie haben das Land Edom, eine Geschichte für sich selbst, ich kann auf dieses Thema nicht eingehen. Weißt du, sie haben mit Kompromissen, 40 Jahre lang mit Kompromissen leben müssen. Anstatt durch das Land zu gehen, hart zu sein, zu sagen, jetzt, wir gehen durch, egal was passiert. Sie haben das bei den Auszug aus Ägypten einfach verpasst. Sie haben dieses Auferstehungsleben nicht begriffen, was es bedeutet. Durchgehen, radikal durchziehen. In 3 Tagen sind wir ins gelobte Land. Und dann kamen doch die Kundschafter und dann haben wir gesagt, das Land ist schön. Was glaubst du, wie das Land gewachsen ist in den 40 Jahren? Das hätten alles die Israeliten haben können. Diese Riesen, diese festen Städte, all das wäre ihre Sache gewesen. Aber sie sind in der Wüste, haben sie sich verlaufen, sich verirrt. 40 Jahre lang treiben sie sich in der Wüste rum, als statt in Kanaan das Land zu genießen, wo Milch und Honig fließt. Die Kundschafter haben es rausgekriegt. Das Land ist wunderbar. Aber das haben die Riesen, diese Kanaaniter, das Land genossen. Fremde haben das Land genossen. Fremde leben auf unsere Kosten. Wenn wir nicht richtig glauben, kassieren die Ungläubigen alles. Die Kanaaniter, das Bauernvolk. Die Israeliten leben in der Wüste und Christen leben auch manchmal in der Wüste. Anstatt, dass sie sich auf die Ewigkeit fixieren. Für den Thron bin ich bestimmt. Ich lebe für Gott, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen und. Ich mache weiter. Lass mich nicht unterkriegen. Weißt du, wir müssen ans Ziel kommen. Aber Gott sei Dank, Weißt du, wir haben dann eine Geschichte, die Verklärung auf dem Berg Tabor. Da ist unser alter Moses mit Elia zusammen und Jesus zusammen, mittendrin im gelobten Land. Berg Tabor ist mittendrin in Kanaan. Durch Jesus ist er doch dorthin gekommen, auch wenn er verpasst hat, wenn er nicht richtig gehandelt hat, weil er nicht auf Gott richtig gehört hat, ist er trotzdem durch die Gnade Gottes drin. Und unten sind die Aposteln, Petrus schläft und hier ist gut sein Herr, lass uns ein paar Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Durch Jesus kommen wir dorthin, was unsere Bestimmung ist, was wir vielleicht radikaler, schneller, direkter, persönlicher erreichen hätten können. Aber nein, ich muss noch das mitnehmen und das und so weiter. Da machst du nicht ernst und dort machst du nicht ernst. Du hast das Auferstehungsleben in dir. Und fang an, das Auferstehungsleben zu leben. Es ist, weißt du, es ist leicht aus Ägypten rauszukommen, aber es ist nicht einfach, ins gelobte Land einzutreten. Da musst du das ganze ägyptische Denken ablegen. Die ganzen Traditionen. Eigentlich könntest du es in 3 Tagen schaffen. Weißt du, wenn ich den Paulus sehe, der ist kaum ein paar Tage gläubig, beweist er den Juden in Damaskus, Jesus ist der Messias. Der predigt. Voll Power. Und Paulus war so ein Typ, der auf das Ganze gegangen ist. Deshalb konnte er sagen, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Weil er aufs Ganze ging. Würdest du aufs Ganze in deinem Leben geistlich gehen, du würdest Wunder über Wunder erleben. Und Gott würde dich mächtig gebrauchen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott hat jetzt das Sagen. Und wenn du das weißt, wir sollen eigentlich als Christen, jetzt bitte versteht mich richtig, wie Sterbende leben. Ein Prediger hat einmal gesagt, ich glaube Spörtchen war das, wie predigt man sehr gut? Und wie bringt man die perfekteste und die beste Predigt zustande? Dann sagt er so, als wenn du wüsstest, das ist deine allerletzte Predigt. Was würdest du da sagen? Wenn das deine letzte Botschaft wäre, dein letzter Anruf, dein letzter Brief, dein letzter SMS, deine letzte Meldung, was würdest du vermelden? Gott hat das Sagen. Gott hat das letzte Wort. Noch ganz schnell eine Bibelstelle. Hiob Kapitel 19, Vers 25. Doch eines weiß ich. Mein Erlöser lebt. Weißt du, wir zitieren diese Bibelstelle. Aber wir sollten diese Bibelstelle weiterlesen. Eigentlich das ganze Kapitel sollten wir lesen. Weißt du, wir picken immer zu die Rosinen raus. Lass uns aufhören, nur Rosinen rauszupicken. Immer das ganze kompakte Wort Gottes. Doch eines weiß ich, sagt der Hiob. Mein Erlöser lebt und auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Todgeweihte Erde. Diese Erde ist todgeweiht. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Und wenn du das weißt, dann fragst du dich, was kann mir der Teufel noch antun? Was kann mir die Sünde antun? Was kann mir die Welt antun? Was können mir die Menschen antun? Er ist mein Erlöser und er lebt auf dieser todgeweihten Erde. Dieser verfluchten Erde, verfluchten Welt, verfluchten System. Gott ist der Herr. Mein Erlöser lebt. Was können wir mir Menschen tun? Die Banken, die Politiker, die Philosophen, die Theologen. Was können sie mir tun? Mein Erlöser lebt. Lass uns unseren Erlöser viel mehr preisen. Wir wollen aufstehen und Gott einfach Ehre geben. Was kann uns jetzt der Teufel noch antun? Egal wie grausam er sich anstellt, egal wie wütend er noch ist, egal was er noch vorhabt mit uns. Weißt du, der Teufel schläft nicht, er macht Überstunden. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt auf dieser todgeweihten Erde. Vater, ich danke dir für die lebendige Hoffnung, die du mir immer wieder gibst und uns Menschen gibst, dass wir einfach hoffen. Wir leben auf dieser todgeweihten Erde, aber wir wissen, du hast unser Leben fest in der Hand, fest im Griff. Nichts kann uns scheiden von deiner großen, unendlichen Liebe. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen für deine Güte, für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns immer wieder ermutigt, der uns wieder auf die Beine stellt, uns unter die Flügel greift. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, dass dein Wort uns eine richtige Ermutigungsquelle ist. Halleluja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, auch wenn ich im Tal der Finsternis wandle, im Tal der Todesschatten. Du bist bei uns, ein guter Vater, ein guter Hirte. Halleluja, und wir fürchten kein Unglück. Halleluja, Lob und Dank.